Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich gerade ein Loch im Bauch, weil endlich habe ich mal wieder jemanden am Start, der ein Buch geschrieben hat. War schon länger nicht mehr der Fall. Und es ist jemand, der auch schon mal auf Saatkorn Gast war, schon länger her. Das war im Jahr, ich muss mal gerade selber gucken, 2022. Damals hieß das Buch Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Und heute sprechen wir über sein neues Buch. Und das hat einen echt coolen Titel, wie ich finde. Einen kurzen Titel. Be Brave heißt es. Und zu Gast ist Christian Schwedler. Christian, schön, dass du bei Saatkorn am Start bist. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir selber an. Wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? In a nutshell, weil wir haben jetzt nicht 3 Tage Zeit, darüber zu reden. Aber erzähl mal.
Hallo Gero, schön, dass ich hier sein darf. Genau, ganz kurz zu meiner Person. Ich sage mal, mich gibt so 50-50%, ja. Also ich bin mit meiner halben Kappa bei der BMW Group tätig in einer strategischen Rolle. Da geht es auch immer wieder um die Zukunft der Arbeit und um die große Transformation. Und mit meiner anderen Kappa bin ich als freiberufliches Radikal unterwegs, so nenne ich das, als Keynote-Speaker und Business-Mentor. Ja, das heißt, ich werde gebucht von Firmen oder von Festivals, von Kongressen, um dort für die Transformation ja anzustacheln und dort vielleicht ein bisschen Handwerkszeug mitzugeben, wie das denn vielleicht besser funktioniert. Genau. Und ich schreibe, wie du gerade gesagt hast, hin und wieder mal ein Buch.
Spannende Lebens, wie soll ich sagen, oder Berufseinstellung, die du da hast. Ich stelle mir das auch manchmal herausfordernd vor, ne? Bei dem, was du schreibst, das hat ja durchaus dann manchmal so ein bisschen provokanten Beigeschmack auch, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Wie geht dein Arbeitgeber dann damit um? Hast du da komplette, in Anführungsstrichen, Narrenfreiheit? Oder lesen die da einmal drüber? Was macht der Schwedler da? Wie sieht das aus?
Ja, die zwei Welten muss man natürlich ein Stück weit trennen, ja. Und aber ich glaube, dass sich das im Grunde genommen gegenseitig befruchtet, ja, weil natürlich, wenn man in einem Konzern tätig ist, lernt man eine Menge. Man kriegt mit, wie es tatsächlich funktioniert in so einem doch auch komplizierten wie auch komplexen Gebilde, ja. Das heißt, wenn ich dann draußen unterwegs bin als Freiberufler, dann ist es nicht nur, dass ich jetzt 2, 3 schlaue Bücher gelesen habe, sondern ich kann wirklich aus der eigenen Erfahrung berichten. Und andersrum kann ich natürlich all das, was ich draußen aufsauge. Ich bin auch international viel unterwegs, ne? Hast vielleicht mitbekommen, ich war gerade in Japan und so weiter. Kann dort ganz viele Dinge natürlich wieder bei uns einfließen lassen. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ganz gute Symbiose ist. Und diesen Art von Spagat habe ich, glaube ich, schon früh eintrainiert. Wenn du meine Vita liest, ich war damals, als ich noch Student war, habe ich mein Studium finanziert mit so einer Parallelkarriere als Punkmusiker. Ja. Wir wurden damals entdeckt und hatten da so einen Plattenvertrag und das hat mir so das Studium finanziert. Und das war natürlich auch ein ganz schöner Spagat, ne? So tagsüber ging es dann um Karriereplanungen und Hochglanzzeichnungen. Ich habe Architektur studiert und abends saß ich dann in so einem rostigen Bandbus, bin durch Deutschland getingelt und habe eher so einen Revoluzzer gemacht, ja. Und
sehr cool.
Da habe ich vielleicht ein bisschen das so einstudiert, ja.
Da will ich nochmal ganz kurz verbleiben, weil laute Rockmusik durchaus ein Faible von mir ist. Wie hieß denn die Band?
Die wirst du nicht mehr kennen. Die hieß Lecker mit Doppel-K. Da gibt's auf YouTube noch ein paar Sachen. Das war so ein bisschen so Punk, Pop. Wahrscheinlich die Ärzte kennen die meisten. Ja, so ein bisschen. Wir waren auch ein Trio. So in die Richtung ging das. Das war eine riesen Gaudi war das,
ja. Ja, glaube ich dir. Ja, spannend. Mir gefällt das, wenn man sein Leben in verschiedene Richtungen versucht, ausgefüllt zu leben. So hört sich das bei dir an. Finde ich super. Lass uns mal auf dein aktuelles Buch zu sprechen kommen. Ich hatte dir im Vorgespräch schon gesagt und eben auch in der Anmoderation, finde den Titel gut, Be Brave, sei mutig. Ich vermisse ja manchmal Mut in unserer Arbeitswelt, vielleicht auch speziell in der deutschen Arbeitswelt. Aber wie ist der Titel entstanden und was steckt eigentlich dann dahinter?
Genau, der Untertitel heißt Wie Mut und Sorglosigkeit unsere Unternehmen retten, ja. Und ich glaube, bei Sorglosigkeit, da zucken viele Manager, weil das erstmal gar nicht übereingeht. Und meine These ist, dass wir mal mutig waren, auch in Deutschland, ja, und dass wir aber zunehmend den Anschluss verlieren. Also, du kannst ja alle möglichen Wirtschaftsdaten lesen, ja, das weiß mittlerweile, hat sich, glaube ich, rumgesprochen, die Zukunftsdepression, in der wir stecken. Weil wir so ein bisschen diesen unternehmerischen Mut, diesen Pioniergeist verlernt haben. Ne? Wir haben uns über Jahrzehnte, glaube ich, immer weiter reingesteigert in dieses perfekte Management. Es ging immer weiter um Optimierung, um noch eine Effizienzsteigerung und hier nochmal eine kleine Stellschraube. Und heute muss alles 10-mal abgesichert sein. Ja, das Excel-Sheet ist wichtiger mittlerweile als vielleicht auch Bauchgefühl, ne? Oder wirklich mal Kreativität. Und das treibt mich wirklich um. Und das, so ist das Buch entstanden, Gero, dass ich halt gesagt habe, sorgfältiges Management ist gut und richtig, auch in der Zukunft, ja? Und Absicherung und Effizienz, alles wichtig, aber daneben, parallel brauchen wir eben auch das andere, ja, also quasi die rechte Gehirnhälfte, ja, die wir irgendwie abgemeldet haben. Wir brauchen da wieder diesen Mut, ja. Und dann habe ich dann im Buch, vielleicht kommen wir auch noch auf zwei, drei Beispiele, das ein bisschen verdeutlicht, aber das kann man immer schnell so rausposaunen, ne, so, tschakka, jetzt seid doch nur mutig, sondern da natürlich im Buch etwas dezidierter beschrieben, naja gut, was heißt das denn jetzt wirklich? Ne? Wie mache ich denn dann das jetzt wirklich so? Und das ist so ein bisschen da mein Anliegen gewesen.
Da würde ich wirklich gerne drauf zu sprechen kommen, weil also die Haltung an sich finde ich toll. Wir hatten bei unserem Emrace Festival tatsächlich Mut als roten Faden in diesem Sommer. Das ist jetzt 8 Wochen her. Aber ich sag mal, die Aussage alleine, die reicht ja bei Weitem nicht aus. Ne? Und das hört sich auf den ersten Moment gut an und Sorglosigkeit, naja, also in einer Welt, die von Ambidextrie bestimmt ist, von Unsicherheit bestimmt ist, sorglos durchs Leben, wenn auch vielleicht nur durchs Berufsleben zu gehen, ist speziell als Führungskraft und Manager mal nicht ganz so einfach, würde ich behaupten. Also lass uns mal eine Ebene tiefer einsteigen. Vielleicht hast du ja ein, zwei Beispiele, die verdeutlichen, was du wirklich da transportieren willst.
Genau, also das eine ist natürlich erstmal so das Grundverständnis, wie du sagst, Ambidextrie, ne? Natürlich, ich sage nicht, das ganze Unternehmen muss jetzt auf einmal, ja, tschakka, mutig und Volldampf voraus und alle agil und so weiter. Das sage ich mitnichten, sondern es wird immer weiter ein Großteil im Unternehmen, der das Kerngeschäft bleiben. Da geht es auch um Routine, um Effizienz, um Absicherung. Also um uns mal gleich richtig zu verstehen, ja. Ich sage halt nur, wir müssen parallel dazu mutiger werden. Und damit das passiert, müssen wir erstmal anständige Freiräume dafür gewinnen. Ja? Ich muss Räume schaffen, damit Mitarbeiter oder Teams auch wirklich da mutig arbeiten können. Und ich sehe viele Outlook-Kalender, ja, die sind voll bis oben hin mit Mehrfachbuchungen. Ich sage immer, wir sind so beschäftigt, dass wir keine Zeit zum Arbeiten haben, ja. Und das ist so wird es nicht funktionieren, wenn ich dann so einen halbstündigen Eintrag habe. Heute, jetzt machen wir eine halbe Stunde Innovation. Ja, und now we're gonna reinvent the world. Ja, in einer halben Stunde aber nur. Danach geht's wieder Routine, null Fehler. Ja, so. Das heißt, da muss ich erstmal schauen, wie kreiere ich eigentlich diese Räume? Und zum Beispiel, ich habe neulich mit der Funke-Gruppe zusammengearbeitet, ja, und ich darf das sagen, weil die es auch auf LinkedIn gepostet haben. Die haben jetzt zum Beispiel so einen, ich nenne das jetzt mal Be Brave Donnerstag eingeführt, ja, der besprechungsfrei ist, wo man dann gleich wirklich reingeht mit diesem mutigen Mindset und wo sich Mitarbeitende wirklich auch mal austoben dürfen. Ja, das sind so erste Stellschrauben, ja, dass ich da überhaupt erstmal reinkomme. Der zweite Ansatz ist, ich muss verstehen, dass ich nicht diese ganzen gelernten und etablierten Methoden, ja, aus der alten Welt, aus dem Kerngeschäft nehmen kann, wenn ich Be Brave machen möchte, ja. Ich brauche zum Beispiel, in der anderen Welt habe ich vielleicht KPIs, ja. Ich habe meine Business Case Berechnung, ja, wo die Kommastelle sitzen muss und so weiter. Ich muss mich davon lösen. Und muss halt in meinem Be Brave, wenn ich echte Innovation, echten Wandel machen will, brauche ich andere Dinge, ja, vielleicht andere Bewertungskriterien. Ich sage dazu, wir brauchen nicht KPIs, wir brauchen vielleicht KTIs, ja, Key Transformation Indikatoren. Ja, das sind vielleicht qualitativere Dinge und so weiter. Und so dekliniere ich das im Buch stückweise durch, wie das dann eigentlich funktioniert. Ja. Und viel mehr Dinge, also zum Beispiel, sag ich mal, wenn Mitarbeiter, ja, im Moment galt bei HR immer so das Ähnlichkeitsprinzip, ja, dass ich immer ähnliche Mitarbeiter hatte. Und wir haben all diejenigen, die ein bisschen verrückter sind, ne, die ein bisschen naiver sind, die ein bisschen draufgängerischer sind, ja, die haben wir alle irgendwie vom Hof verbannt. Ja. Entweder haben wir sie gleich vertrieben sozusagen oder wir haben sie so in Korsette gepresst. Und wir müssen irgendwie lernen, dass all die eben nicht irgendwie eine Gefahr fürs Unternehmen sind, sondern die einzige Rettung. Ne? Die denen müssen wir auch wieder eine Chance geben, ne? diesen Pionieren zum Beispiel.
Jetzt sind wir ja gerade in so einer Zeit unterwegs, gerade aus einer HR-Perspektive. Du weißt ja, dass ich mich da viel mit beschäftige. Wenn man die Zeit so ein bisschen zurückdreht, sagen wir mal auf die Jahre 21, 22, da war der Fachkräftemangel eigentlich das Nummer-1-Thema und es wurde verzweifelt nach Talenten gesucht. Seitdem ist natürlich insbesondere der Ukraine-Krieg gewesen, mit den ganzen nachgelagerten Effekten und mit der Rezession, die wir inzwischen im dritten Jahr erleben. Und das ganze Umfeld ist natürlich gerade für Mutige deutlich schwieriger als vor 3, 4 Jahren noch. Auch weil die Zukunftsaussichten verdammt unsicher sind auf allen möglichen Ebenen. Ja? Wirtschaftlich ist es unsicher, technologisch ist es total unsicher durch die radikal schnelle Entwicklung. Ökonomisch insgesamt ist Unsicherheit gegeben. Deutschland geht es insgesamt nicht so gut. Alle warten sehnlichst auf eine bessere Konjunktursituation etc. etc. Da kommt dieses Buch ja vermeintlich einerseits genau zur rechten Zeit. Und andererseits ist es, glaube ich, umso schwieriger in diesen Zeiten, wo alle nach Sicherheit gieren und das auch mit Zahlen, Daten, Fakten beweisen wollen oder müssen, dem sowas entgegenzusetzen. Ich finde den Appell gut, aber ich frage mich, ist das jetzt das richtige Timing oder vielleicht genau das falsche Timing? Du wirst wahrscheinlich drüber nachgedacht haben. Wie ist deine Sicht da drauf?
Ich würde dem entgegenhalten, das ist genau das richtige Timing, natürlich, ja, wenn ich jetzt dieses Buch geschrieben habe und rausbringe, aber ich kann das natürlich versuchen, natürlich zu verargumentieren. Eine Sache ist, ich glaube, gerade dann, wenn es wirklich kritisch wird, wenn man echte Probleme hat, ne, so wie wir in der Weltlage, aber auch wie in Deutschland, ne, die Situation, die wir halt haben als Wirtschaftsnation auch, ne, gerade dann ist es wichtig, kreativ zu sein. Und du weißt genau, Kreativität entsteht nicht oder selten in Situationen des Überdrusses, ja, sondern die entsteht genau dann, wenn vielleicht in einem Zustand des Mangels, wenn ich nämlich auf einmal improvisieren muss, wenn ich mir echt mal mein Gehirnschmalz oben anstrengen muss. Und genau dann, glaube ich, in dieser Situation kann Kreativität, ja, oder auch dieses mutige Rangehen, ja, funktionieren und muss auch funktionieren. Und ich glaube auch, dass es die einzige Chance ist. Weil wir sehen, mit den altbewährten Mitteln kommen wir gerade nicht so richtig weiter. Ja, du kannst ja dir anschauen, was du willst, ja, ob auch mit Klima ist, ja, oder du siehst unser Wirtschaftswachstum, wo man so reinschaut, ja, kommen wir mit den altbewährten Mitteln nicht weiter. Das heißt, da jetzt nur wieder auf weiter so wie bisher und auf Absicherung und ja, ich kann dir irgendwas berechnen, weil ich es halt verstehe, weil es 50 Jahre alt ist, weiß ich nicht, ob das uns in die Zukunft führt, ja. Und wenn man sich den globalen Wettbewerb anschaut, und das natürlich USA und China Vorreiter natürlich, die sind Be Brave, die machen das, ne, weil die, das ist vielleicht auch ein kulturelles Thema, ja, das sind verschiedene Gründe dafür, aber die machen das, ja. Und ich gebe dir noch ein ganz krasses Beispiel. Eigentlich glaube ich nicht, dass es bei uns in Deutschland an Ideen und Kreativität mangelt, ehrlich gesagt. Ne, das haben wir nämlich. Wir haben ganz viele Ideen, wir haben ganz viele schlaue Köpfe, wir haben nach wie vor eine super Forschung. Bei uns scheitert es daran, dass wir nicht mutig genug sind, diese Ideen auf die Straße zu bringen. Ja, warum ist das so? Weil wenn du das mal in die Implementierung bringst, dann entstehen halt mal irgendwie natürlich Fehler, Irrtümer, dann knackt es mal. Und das trauen wir uns nicht, weil wir nicht mutig genug sind. Beispiele, ja, MP3, wer hat das entwickelt? Hier in Deutschland, Fraunhofer-Institut. Ne, wer hat das jetzt groß gemacht, ausgerollt und monetarisiert das gerade? Ich meine, Apple Music, das ganze iTunes, das wäre ohne MP3 wahrscheinlich nicht denkbar gewesen als Beispiel, ja. Dasselbe, du wirst selber wahrscheinlich auch sowas wie ChatGPT benutzen, ja. Worauf basiert das? Auch auf neuronalen Netzen. Wer hat die denn wer hat da die Grundlagen gelegt? Da würde jeder sagen, ja, na klar, die Amerikaner natürlich, ja. Ja, Pustekuchen, das waren auch wir in Deutschland, maßgeblich der Professor Schmidt-Huber aus München. Aber wir haben es wieder nicht, und da gibt es verschiedene Beispiele, der nicht geschafft, das auf die Straße zu bringen, weil uns der Mut fehlt. Aber mein Ding ist, wir hatten das ja mal, ne? Weil ich sag mal, auch DAX war mal Startup früher. Das hieß nur damals anders, ne? Das waren ja auch irgendwie Tüftler, Visionäre, vielleicht zur damaligen Zeit irgendwelche Spinner, ja? Und dann gab es halt, ne, die Leute wie Werner Siemens, ja, oder damals die Porsches und so weiter, ja, und, die halt einfach als Tüftler, als Pioniere, als mutige Visionäre vorangegangen sind, ne, so. Lange Antwort jetzt, aber das Thema ist ja auch nicht so einfach, ne, also das war jetzt auf deine Antwort, kommt dieses Thema Mut gerade zur rechten Zeit, ja.
Ja, also ich sehe das auch so. Es ist ja ohnehin so, dass man in Zeiten der Unsicherheit, ob das jetzt persönlich ist oder beruflich, ja, in dem Kontext, ist fast egal, dass man sich natürlich immer nach der absoluten Sicherheit sehnt und versucht vielleicht auch durch Zahlenspielereien zu suggerieren, diese Sicherheit sei da. Die Wahrheit ist ja, dass die Sicherheit eigentlich ja nie da ist, ne? So,
dann kannst du immer weniger, ja,
mit Zahlenspielen versuchen, da hinzukommen. Und das ist wahrscheinlich der Impuls, den man erstmal hat. Geh mal lieber auf Nummer sicher, aber der wirkliche Weg, der Befreiungsschlag, ist sich dann auch einmal, ich sag mal, in die Freiheit zu begeben und einfach mutig zu sein und Dinge neu auszuprobieren.
Ja, und ich sage, es ist ja kein Entweder-Oder, ne? Ich verstehe das. Ich sage ja nicht, dass die ganze Organisation muss ich jetzt in den Mut stürzen, ja, und so weiter. Nein. Wir können weiter, und das verstehe ich, wir können unsere Quartalzahlen im Blick haben, wir können unseren Laden im Griff haben, ne? Wir können absichern, Effizienzmaßnahmen ziehen und so weiter. Das ist weiterhin auch wichtig, ja. Also so viel verstehe ich von Betriebswirtschaft und Management, ja. Ich sage ja nur parallel dazu, gleichzeitig müssen wir in bestimmten Feldern oder in Innovationsprojekten oder im Wandel halt einfach innovativer sein, ja. Und auch da haben wir bisher einfach auch, was die ganze Agilität angeht, eher so ein Agile Washing gemacht, ne. Wir haben dann irgendwelche Methoden eingeführt, ja, aber nicht wirklich ernsthaft da mal agiles Arbeiten betrieben. Und das ist eigentlich mein Credo, ja.
Was mich interessieren würde, das Buch ist ja noch nicht raus, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Aufbau des Buches sagen. Weil das eine ist ja sozusagen die Kernaussage, über die wir, glaube ich, gerade gesprochen haben. Und dann ist es eher als Ratgeber gedacht, hat so einen Handlungsleitfaden, ein Programm für mehr Mut? Oder ist es eher, dass du mit vielen Beispielen kommst? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
Ah ja, gerne. Genau, es ist kein klassisches Fachbuch in dem Sinne, sondern die Fachleute würden sagen ein Essay, ja, also quasi meine persönliche Stellungnahme, und es ist, glaube ich, sehr kurzweilig geschrieben, teilweise provokant, teilweise pointiert, teilweise entertaining, aber ich glaube schon, dass auch mit viel Inhalt, ja. Es ist so aufgebaut in drei Akte. Der erste Akt ist erstmal so eine schonungslose Bestandsaufnahme, ja, so was ist die Lage, warum ist sie so, was ist eigentlich das Problem? Und da wird meine Idee präsentiert, ne? Die heißt, es ist nicht immer von Vorteil, der Schlauste zu sein. Und Schlauste in Anführungsstrichen meint, ne, nicht immer der Vorteil, alles abzusichern, alles vollumfänglich zu durchdringen und nur wirklich loszulegen, wenn man alles bis zum Letzten verstanden hat und so weiter. Also die Themen, die wir gerade schon andiskutiert haben, so. Dann im zweiten Akt habe ich verschiedene Unterkapitel, die haben immer so ein Thema, wo es auch ganz konkret wird, ne? Wie kann ich jetzt eigentlich unternehmerischen Mut eigentlich auch irgendwie implementieren? Und da ist immer so irgendwie eine Leitidee dabei, das eine Inspiration. Das kann irgendwie was Altertümliches sein. Ich habe vom christlichen Gleichnis, ja, über Christopher Columbus bis moderne KI-Systeme habe ich verschiedene Beispiele drin, so als Inspiration. Und da mache ich immer die Ableitung, ja, wie kann ich das im Unternehmen eigentlich anbringen? Das hat dann schon so eine Richtung ratgebenden Charakter auch, ja. Weil, wie gesagt, mir war wichtig, dass ich jetzt nicht nur Chaka-Chaka, sondern dass ich auch Führungskräfte, Manager und auch Mitarbeiter ein bisschen was Handwerkszeug an die Hand gebe, ja. Genau, und hinten raus im dritten Akt gibt es nochmal die Zusammenfassung und so ein bisschen so ein Mutmacher, ja, warum es denn auch hoffentlich dann auch wieder vorangeht hier bei uns.
Wie ist dein Blick so auf die aktuelle Situation? Hast du so ein paar Beispiele an vielleicht Unternehmen, die gerade auch in Deutschland wirklich gut vorangehen und wo sich diese Einstellung zu Mut neben der ganzen Zahlenfokussierung auch ganz praktisch zeigt?
Genau, ich treffe viele Unternehmen, die das verstanden haben mit der Ambidextrie, also diese Zweigleisigkeit, dass wir das brauchen und die da wirklich Gas geben und das ernsthaft angehen. Das geht so weit bis zur Bundesagentur für Arbeit, ja, die da auch an Ambidextrie arbeitet, ja, und da auch versucht, sich einfach viel, viel besser aufzustellen. Es gibt Unternehmen, die trotz sehr etabliertem, auch Mittelständler, ja, trotz etablierten Kerngeschäft ganz neue Wege gehen, ja, wie Trumpf, ja, die dann von der Lasertechnik jetzt Richtung Quantencomputing gehen, ja, wie die Firma Peri, die so zum Beispiel auch ein Mittelständler, so ganz klassische Schalungswände für Betonbau machen, die dann damals so das erste 3D-gedruckte Haus in Deutschland hergestellt haben und da reingehen, ne, und so weiter. Und das finde ich mutig. Das ist zum Beispiel, die sind für mich be brave, ne? Also die sagen, ja, wir haben ein sehr etabliertes Kerngeschäft, das werden wir auch weiterführen, ne? Klar ist die Cash-Cow, das muss weitergeführt werden, das muss ja auch die Zukunft und Innovation irgendwo finanzieren. Aber das, was ich meine, parallel diversifizieren wir uns, ne? Und gehen wirklich sehr mutige Wege, um uns für die Zukunft aufzustellen. Also da tut sich schon einiges, ne?
schön, dass du diesen Hoffnungsschimmer quasi dann auch mit Beispielen unterlegen kannst. Ich sehe das auch an vielen Stellen und vielleicht auch nochmal eine Frage. Hier hören ja viele PersonalerInnen zu. Du hast ja eben schon einmal einen kleinen Abstecher in die Richtung gemacht. Also HR und Mut, ein Widerspruch oder eigentlich logisch? Wie guckst du da drauf?
Ich glaube, HR kann hier einen richtig großen Beitrag leisten. Das ist, es geht ja schon los beim Recruiting, ja, dass ich sage, jetzt tatsächlich mal die Diversität mal wirklich auf die Straße zu bringen. Und da meine ich nicht nur die Genderfrage, die natürlich auch nach wie vor wirklich wichtig ist, ja. Aber darüber hinaus, ne, was Hintergrund angeht, was Charaktertypen angeht, ne? Also halt nicht nur die braven BWLer mit dem spitzen Bleistift dran lassen, sondern ne, auch wohl dosiert auch mal vielleicht die Tüftler, ja, die Pioniere, ja, die Mutigen. Da geht's schon los. Dann natürlich auch weiter, wie sehen eigentlich so Incentives aus, ne? Also wie wird eigentlich Karriere gemacht? Wer wird belohnt, ne? Die nie einen Fehler machen oder die vielleicht auch mal Mut bewiesen haben, haben vielleicht zwei Irrtümer begangen, haben aber vielleicht irgendwas auf die Straße gebracht, haben was vorangebracht. Das sind auch so Dinge, ne? Bis hin zu Fortbildung, ne? Also wie arbeite ich eigentlich an meiner Mannschaft, ne? Also was sind da so die Themenschwerpunkte? Und ich glaube, darüber, über diese Steuerungselemente und diese Ausrichtung, hast du, glaube ich, einen riesen Hebel auch bei der HR, ne, um das Thema Be Brave einfach auch weiter zu entfesseln. Ne?
Das sehe ich absolut genauso. Ein Grund mit, warum es eigentlich diesen Podcast gibt, der in der Tat auch so ein bisschen, heißt ja auch Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, so ein bisschen dazu beitragen soll, einfach mal querzudenken, also in dem ursprünglichen Wortsinne, nicht wie er heute teilweise genutzt wird, und Dinge auszuprobieren und Dinge einfach auch mal anzugehen und einfach auch mal zu machen, sich einfach mal zu trauen, sich anders aufzustellen.
Ja, und ich, die Firma darf ich jetzt nicht nennen, weil es vertraulich ist, aber auch eine sehr, sehr große Firma, ja, wo ich auch dran beteiligt bin in der Zusammenarbeit, die sagen, naja, deren Vorstand, also Personalvorstand, ja, die sagen, deren Kreis, die haben selber gemerkt, es funktioniert so nicht mehr. Ja, wir sind A, zu ineffizient und die haben immer mitbekommen, naja, wir hören nur noch gute Nachrichten. Ja, so wir kriegen gar nicht mehr mit, was wirklich passiert, weil natürlich das System erstmal ist auch verständlich, ne, weil die Leute, die dort in diese Kreise gehen und berichten, die möchten vielleicht auch eher Karriere machen als nicht. Das ist erstmal natürlich verständlich und völlig nachvollziehbar. Aber was passiert dann? Die verkaufen dann sich und ihre Projekte natürlich, ja. Und in dem Sinne hört dann dieser Kreis nur noch gute Nachrichten. Und da überlegen wir jetzt gerade zum Beispiel so Mechanismen, wie man da auch wieder mutiger ist, ja, auch die völlige Transparenz herbeizuführen. Also wie kann man da über verschiedene Kanäle und Methoden auch wieder die Wahrheit so ein bisschen auch in diese Kreise tragen? Oder andersrum, ne, dass Mitarbeiter aus den Kreisen quasi Richtung, ich sag mal, Arbeitsebene, wie das so ein bisschen fast despektierlich heißt, oder diese da einfach mal schauen. Ne? Also, und das ist auch wieder ein HR-Thema, ja.
Also ich,
oder aber,
ja, nee, sag du.
Und letzter Satz noch. Was ich auch finde, wo auch mehr und mehr Firmen drüber nachdenken, ist mal so einen bewussten Bruch einzuführen. Das kann auch, ja, auch eine HR-Abteilung, ne, auch mit mal initiieren, ja. Als Beispiel mal, warum nicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr PowerPoint-Verbot mal aussprechen oder so. Weißt du, was ich meine? Einfach mal so, da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, ja. Einfach mal so, was macht das mit dem Unternehmen? Deswegen wird das Unternehmen nicht gleich, glaube ich, aktionärsrechtlich jetzt irgendwie in Schwierigkeiten geraten und der Laden klappt zusammen, wenn man sowas macht. Aber das kann ein guter Impuls sein, auch zur Mannschaft ausgestrahlt. Wir meinen das ernst, wir ändern jetzt mal was. Und sowas kann auch eine ganz neue Dynamik entfachen, ne?
Ja, glaube ich auch. Also jetzt hast du natürlich selber hier schon ordentliche Inspirationsthemen abgeliefert. Vielleicht noch eine Frage. Was hat dich in letzter Zeit selber inspiriert? Vielleicht hast du beim Buchschreiben, bei der Recherche irgendwas entdeckt, was dich sehr nachdenklich gemacht hat oder in letzter Zeit irgendwelche Gespräche geführt. Vielleicht hast du irgendwas zum Teilen hier für die ZuhörerInnen im Podcast.
Ja, lass mich mal nachdenken. Wie du weißt, ich war neulich in Japan mit auch einem guten Kollegen von mir, dem Daniel Fournier. Da haben wir auch über dieses unternehmerische Mut natürlich diskutiert. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, knapp 2 Wochen. Und da hat er mir auch eine ganz gute Frage gestellt. Er meint, Christian, weil ich auch vor so einer wichtigen Entscheidung stand, ja. Und da meinte er zu mir, Christian, aber überleg mal, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und das finde ich eigentlich auch eine gute Frage, weil wir, Gero, wir haben gerade ein bisschen auch die Metaebene betrachtet, ne, die Wirtschaftsnation und so weiter, ist auch wichtig, ne, so, aber das kann jeder für sich auch mal mitnehmen, ne, ob das jetzt ist als Privatperson oder ich bin jetzt Manager oder eine HRlerin oder wie auch immer. Einfach mal so sagen, wenn ich vor Entscheidung stehe, mir unsicher bin, ja, was würde ich jetzt tun, wenn ich keine Angst habe? Ob ich das dann immer noch mache dann, ne, so, kann man sich immer noch in einer Risikoabwägung, ne, wohl überlegen. Aber zumindest gibt denn das vielleicht schon mal so ein paar Indikatoren, was ich vielleicht eigentlich will, ja, oder was ich dann eigentlich schon ganz gern machen würde. Und das fand ich irgendwie inspirierend, einfach so eine Frage. Und noch ein zweites, das haben wir auch in Japan diskutiert. Das kommt auch von Amerikanern. Ich weiß aber nicht genau von wem. Deswegen sage ich es auch auf Englisch, so wie es im Original ist. Manchmal sagt man ja, das und das geht nicht. Ja, wenn du sagst hier das Embrace Festival, boah, das wäre doch super, wenn wir das. Geht aber nicht. Und dann hängst du einfach nur dran, unless. Ich glaube, auf Deutsch würde man sagen, es sei denn wahrscheinlich, ne?
So, außer
ja, oder außer, oder es sei denn, wir machen das und das.
Ja,
und das.
Genau.
Das finde ich auch so ein, es ist nur ein Wort, ja, zumindest im Englischen oder im Deutschen, wenn man außer sagt. Aber das kann wieder so Denkräume öffnen, ne? Und zum Weitermachen, vielleicht zum mutigen Weitermachen ein bisschen inspirieren. Das fand ich auch irgendwie sehr, sehr, sehr gut.
Das gefällt mir total gut. Ein Punkt, der mir gerade noch einfällt, hast du das ganze Thema Mut mal im Kontext mit einer gewissen Beharrlichkeit gesehen? Weil man kann ja kurzfristig mal mutig sein, aber manchmal erfordert es ja auch eine Idee, längerfristig stringent zu verfolgen, auch gegen Rückschläge. Ich komme da gerade drauf, weil du halt diese Thematik da sagst, geht nicht, es sei denn. Und dieses Beharrlichkeitsthema.
Total. Also ich glaube, bei Innovation, auch wenn man aufs Unternehmen schaut, geht es nicht ohne Beharrlichkeit. Ne? Da gibt es ja auch so, Amazon ist da ganz gut beleuchtet, ja. Wie viele Projekte dort eigentlich scheitern, ne? Und Jeff Bezos, der CEO, sagt ja, oder der Präsident sagt ja auch, all diese Rückschläge muss man in Kauf nehmen, damit der eine Game Changer, ja, passieren kann. Und deswegen ist Beharrlichkeit dort auch schon wichtig, ne? Das ist aber auch wieder so ein kulturelles Thema. Nur als Beispiel im Silicon Valley, ne, wenn da mal was gescheitert ist, sagen wir mal dein eigenes Startup oder so, kriegst du so eine Badge of Honor, ja, wie so ein Orden oder so, ja. Sagst du, wow, du hast es versucht, du bist gescheitert, Mund abwischen und das nächste Startup und das dritte funktioniert vielleicht dann, ne? Und bei uns hat man dann doch manchmal noch so das Ding, oh, das Gescheitert hat eher so eine negative Konnotation. Ne? Da wünsche ich mir auch so ein Umdenken einfach, ne? Dass wir da, das ist auch wieder auch das Thema Beharrlichkeit mit Mut geht absolut zusammen, ja.
Mega. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die zuhören, jetzt denken, oh, das Buch hört sich spannend an. Wann kommt es raus? Anfang Oktober, glaube ich, oder Ende September?
Laut Verlag Ende September, ja, es ist aber schon vorbestellbar, okay. Genau. Richtig, ja.
So, Link packe ich in die Shownotes rein, auch zu deiner Website. Ich glaube, da kann man das dann auch entsprechend vorbestellen. Ist im Walen Verlag, wird das erscheinen. Können wir ein Exemplar hier vielleicht verlosen? Eventuell sogar ein signiertes von dir, wird das gehen?
Nein, natürlich, Giro, für dich doch immer. Ja klar, machen wir gerne. Ist ja noch nicht draußen, aber wenn sobald es rauskommt, können wir das verschicken, sehr gern.
Sehr cool. Wer so ein Buch gewinnen möchte, also wer das Buch gewinnen möchte, verlosen eins. Danke, Christian, dafür. Be Brave von Christian Schwedler. Der schickt bitte eine E-Mail an gewinne@saatkorn.com. Einfach mit dem Betreff Be Brave. Und ich werde dann total objektiv den oder die Gewinnerin bestimmen und Christian die Adresse weiterleiten zum Signieren. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier am Start warst. Hat total Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Hört sich sehr spannend an. Und ja, mal schauen. Vielleicht erleben wir dich ja auch irgendwann mal auf einer der Bühnen hier bei uns im Asia-Kontext.
Danke dir, Gero. Bis dann. Ciao.
Ciao.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.